Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, verließen sie das Haus nicht gemeinsam. Von Hartmann ging als Erster. Von jedem ein kurzer Händedruck, ein kurzer Blick, ein gemurmeltes »Viel Glück« von Oster, das war alles. Die Gewalttat, die sie erörtert hatten, und die schlummernde Vorstadtstraße waren so unvereinbar, dass von Hartmann ihre Zusammenkunft nach kaum 50 Schritten wie eine Halluzination vorkam. Er musste die erstaunliche Tatsache vor sich selbst wiederholen. Morgen um diese Zeit könnte Hitler tot sein. Es war so unmöglich wie auch vollkommen realistisch. Eine Bombe flog durch die Luft, ein Abzug wurde gedrückt, die Kehle eines Tyrannen aufgeschlitzt. Wurde nicht oft genau so Geschichte gemacht? Einen Augenblick lang sah er sich als jungen, edlen Senator am Vorabend der Iden des Märzes aus Brutus' Haus kommen und unter dem gleichen wolkenverhangenen europäischen Himmel vom Palatin ins Forum Romanum hinuntergehen. Ein Schild wies den Weg zum Teltokanal. Aus einem Impuls heraus folgte er ihm. Er konnte jetzt nicht in seine Wohnung zurückkehren, er war noch zu aufgewühlt. Auf der Brücke blieb er stehen und zündete sich eine Zigarette an. Kein Mensch weit und breit. Unter ihm floss das Wasser grau schimmernd dahin und verschwand in der Ferne zwischen dunklen Bäumen. Er ging auf dem Fußweg am Ufer entlang in Richtung Stadtmitte. Das Wasser konnte er von hier nicht sehen, aber er spürte die säuselnde Bewegung, hörte das weiche Plätschern, wenn es an die Uferbefestigung oder auf Gestrüpp traf. Er war bestimmt schon 2 Kilometer gegangen, den Kopf voller Bilder von Gewalt und Märtyrertod, als schließlich die ersten Straßenlampen auftauchten. Der Weg endete in einem kleinen Park mit einem Kinderspielplatz, Rutsche, Schaukel, Wippe, Sandkasten. Das nüchterne Bild deprimierte ihn. Es holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Wer war er denn? Wer waren Oster, Heinz, von Dochnany, von der Schulenburg, Kort und Beck? Eine Handvoll gegen Millionen. Sie mussten verrückt sein, wenn sie glaubten, das zu schaffen. Auf der anderen Seite des Parks führte eine größere Straße entlang, wo der letzte Bus von Steglitz in die Stadt wartete. Er stieg über die Wendeltreppe hinauf aufs Oberdeck. Auf der Vorderbank saß ein junges Paar. Sein Arm um ihre Schultern, ihr Kopf an seiner Wange. Er setzte sich auf die letzte Bank und beobachtete sie. In der kalten, abgestandenen Luft des Busses konnte er das Parfüm des Mädchens riechen. Der Motor heulte auf, der Bus erbebte. Als sie ihren Freund küsste, schaute von Hartmann zur Seite. 10 Minuten später erreichten sie Schöneberg und er ging die Stufen hinunter und wartete auf der Plattform, bis er eine Straße sah, die er kannte. Als der Bus sein Tempo etwas verlangsamte, sprang von Hartmann in Fahrtrichtung ab und federte die Wucht der Landung mit einem 30 langer Schritte ab, bis er schließlich zum Stehen kam. Ihre Wohnung befand sich in einem Mietshaus, dessen Erdgeschoss vom Ausstellungsraum eines Autohändlers eingenommen wurde. Im harten Neonlicht hinter dem Spiegelglas hingen über blitzenden Opel und Mercedes Hakenkreuzfahnen von der Decke. Die Haustür war nicht verschlossen. Er ging die 3 Treppen hinauf, vorbei an den schweren, verschlossenen Türen anderer Wohnungen. Im Flur vor ihrer Wohnung roch es nach Trockenblumen. Um sich das alles leisten zu können, musste sie von irgendwoher Geld bekommen. Kaum hatte er auf den Klingelknopf gedrückt, öffnete sie die Tür. Er fragte sich, ob sie auf ihn gewartet hatte. »Frau Winter?«
»Herr von Hartmann.«
Sie verschloss die Tür. Sie trug einen Kimono. Der Gürtel hing lose herunter. Ihre Fußnägel glänzten im gleichen Scharlachrot wie der Seidenstoff. Das schwarze Haar, das jetzt außerhalb des Büros offen über die Schultern fiel, reichte bis hinunter zur Hüfte. Die Haut der Füße, des Bauchs und zwischen den Brüsten war alabasterweiß. Während er ihr ins Schlafzimmer folgte, hörte er aus dem Wohnzimmer Musik. Jazzmusik, die aus einem Radio kam, das auf einen verbotenen ausländischen Sender eingestellt war. Sie ließ den Kimono zu Boden gleiten und auf dem Teppich liegen, legte sich aufs Bett und schaute ihm dabei zu, wie er sich auszog. Als er nackt war, wandte er sich um das Licht auszuschalten. »Lass es an!« Sie half ihm sofort hinein. Sie wollte nie, dass sie sich lange damit aufhielten. Das mochte er besonders an ihr. Hinterher ging sie wie immer in die Küche, um ihnen beiden etwas zu trinken zu holen, während er wie immer auf das Foto ihres toten Mannes auf dem Nachttisch schaute. Sie räumte es nie weg oder klappte es um. Ende der 20er. Aufgenommen in einem Fotostudio. Infanteriehauptmann, attraktiv in seiner Uniform, die in Handschuhen steckenden Hände auf dem Heft seines Degens ruhend. Von Hartmann schätzte, dass er ungefähr sein Alter haben musste. War das der Punkt? Wollte sie sich vorstellen, es sei der Geist von Hauptmann Winter, der sie vögelte? Sie kam nackt ins Schlafzimmer zurück, zwei Zigaretten zwischen den Lippen, in jeder Hand ein Glas Whisky, unter den Arm geklemmt einen großen Umschlag. Sie gab ihm ein Glas und eine Zigarette und ließ den Umschlag auf seine Brust fallen. Er schaute an der Nase entlang nach unten, ohne sich zu rühren. »Was ist das?«
»Mach's auf!«
Als sie sich wieder aufs Bett setzte, quietschte es. Sie schlang die Arme um die Knie und beobachtete, wie er das Kuvert öffnete. Er zog die Seiten heraus und las. »Mein Gott!« Er setzte sich ruckartig auf.
»Du willst, dass die Engländer kämpfen? Zeig ihnen das!«